Du wirst ja mit so vielen mehr Dingen gelesen als nur mit dem Visuellen oder nur mit dem Gesprochenen. Und das zu verstehen, dass wir diese Erlebnisqualität maßgeblich durch unser Verhalten, so wie wir sind, durch unser Be beeinflussen, das ist schon, glaube ich, die nächste Stufe auch der menschlichen Entwicklung.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und ich habe einen Gast hier, der war vor ganz, ganz langer Zeit einmal hier. Und ich weiß, dass das ein Gespräch war in den Anfängen von Good Work, in der Tiefe der damals, ich traue es mich fast gar nicht mehr zu sagen, der Pandemie. Und es war ein ganz besonderes Gespräch. Da ist was ordentlich ins Schwingen geraten zwischen uns beiden. Und das ist auch ein Thema, was ihn sehr bewegt, die Resonanz, was passiert zwischen Menschen, zwischen Gedanken, was gerät in Schwingung. Und man könnte auf höherer Ebene sagen, das ist auch das, was er jeden Tag mit seinem Unternehmen macht. Ich spreche heute mit Peter Martin. Wer ist Peter Martin? Peter Martin ist Gründer und Geschäftsführer der Markenberatung, holistische Markenberatung, Martin et Kaczynski. Und sie beraten große Unternehmen, große Brands, wie zum Beispiel die Deutsche Lufthansa, zu ihrer Markenentwicklung. Und das ist nicht nur einfach die Frage, wie sieht etwas aus, was tun diese Unternehmen, was stellen wir ins Schaufenster. Das geht viel, viel tiefer. Und weil er so gerne tief gräbt und forscht und Fragen stellt, ist er an einer ganz besonderen Stelle rausgekommen, nämlich an der Stelle, ein Buch zu schreiben. Auch darüber wird zu reden sein. Das Buch ist gerade raus. Lebenssinn statt Lebenslauf. Ihr merkt schon, es wird sehr persönlich. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal die Tür auf und sage, hallo lieber Peter, schön, dass du hier bist bei Good Work. Ich freue mich sehr auf dich.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Jule. Du weißt, dass jedes Gespräch mit dir von meiner Seite als Bereicherung wahrgenommen wird. Insofern freue ich mich sehr auf unser Gespräch.
Wow, ja, das kann ich nur zurückgeben. Und bevor wir uns hier so einscharmieren, wir zwei, du kennst vielleicht noch die Standardeingangsfrage, ist auch die einzige Standardfrage, nämlich, lieber Peter, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ja, ich bin tatsächlich so in den Tag gestartet wie letztes Mal auch. Ich habe meditiert. Und das Schöne ist immer sozusagen, ich wende je nachdem unterschiedliche Formen von Meditation an. Jetzt habe ich eine ganze Weile Joe Dispenza gemacht, was mir irgendwie hilft, irgendwie erstmal mich selbst irgendwie auch zu spüren. Jetzt bin ich eher gerade wieder ohne also zusätzlichen Einfluss dabei, eigentlich eher so einzutauchen und mir 4 Fragen zu stellen. Und die erste Frage heißt einfach, wer bin ich? Dann, was will ich wirklich oder was will ich sozusagen wahrhaftig? Die dritte Frage ist, was ist meine Bestimmung oder mein Sinn? Und die vierte Frage ist, für was bin ich dankbar? Dann habe ich 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Dabei atme ich und versuche erst mal handyfrei anzukommen im Tag. Und wenn ich das schaffe, es zu machen, also im Sinne der Disziplin und der Selbstführung, dann kommt der Tag eigentlich immer besser.
Ja, so, jetzt sind wahrscheinlich ganz viele, die uns zuhören, schon ehrfürchtig und sagen, nicht nur, dass er meditiert und das offensichtlich auch regelhaft. Er hat auch noch verschiedene Variationen des Meditierens. Also das heißt, wir müssen dich ja gleich mal wieder ein bisschen nahbarer machen, Peter, dass die Leute nicht so viel Respekt vor dir haben.
Nein, aber bitte nicht.
Die Fragen, die du dir stellst, sind ja Fragen, die ein ganzes Leben dauern könnten. Ja, also wie viel Zeit gibst du dir zum Meditieren?
Je nachdem, also 15 Minuten ist Minimum und auch gerne mal eine halbe Stunde. Und ich bin eigentlich auf diese Meditationsform wieder zurückgekommen, weil eine Freundin von mir gesagt hat, dass sie eben ohne etwas anderes zu hören meditiert schon seit vielen Jahren und dass aus ihrer Sicht das nochmal eine ganz andere Wirkung hat, so, also nochmal tiefer geht. Und aus dieser transzendenten Meditation, wo ich Kurse gemacht habe und sowas, habe ich damals ja auch so eine Art Mantra für mich bekommen. Und das baust du dann ein in diese Meditation, indem du eigentlich dieses Wort immer für dich wiederholst. Und ich schätze mal, dass das irgendwie eine gewisse Schwingung auslöst und dann dafür sorgt, dass du einfach so einkehrst. So, und das zusammen mit der Atmung ist ja irgendwie nachweisbar etwas, was eben eine Art von Raum herstellt, wo du sozusagen so diese Gedanken aufsteigen und dir die Möglichkeit schafft, das eine oder andere auch mal zu verarbeiten. Weil es kommt ja auch viel vom Vortag. Es ist ja nicht so, dass du sofort da drin bist, sondern du bist ja, kommst vielleicht aus einer bewegten Nacht, je nachdem, wie du geschlafen hast, was du alles im Schlaf sozusagen noch verarbeitet hast, und dann ist es ja wieder da. Und eine Freundin von mir hat mir gesagt, ja, mach das doch mal so, dass es eben nicht von außen schon wieder was einströmt und es dich irgendwo hinführt, sondern dass du eben für dich selbst diese vier Fragen nochmal durchgehst. Und insofern, ja, es sind Fragen, die einen wirklich das Leben lang beschäftigen.
Also ich stelle es mir gar nicht so anspruchslos vor, sozusagen, dann am richtigen Moment, oder was heißt im richtigen Moment, das ist ja genau eben nicht die Idee von der Meditation, da allzu sehr steuernd reinzugehen, weil wer bin ich darüber, da kann sich ja wirklich das ganze Universum aufspannen, ja, und dann ja. Bei diesen vier Fragen zu bleiben, finde ich anspruchsvoll, äußerst. Aber gut.
Ja, und das ist ja auch genau das Thema, also diesen Geist immer wieder einzufangen. Also die Frage ist eigentlich, wer ist da am Steuer? Es ist ja das ganze Zeit mein Kopf, oder wer sitzt denn da wirklich da dran? Ja, und da kommen ja so viele Sachen, wo du sagst, hey, stopp mal zurück. Ja. Und die auch, dann kommen die Sachen, die jetzt gleich vom Tag irgendwie auf den Tisch kommen und so. Also die Nahbarkeit kommt dadurch, dass ich sehr Mensch bin und am Schluss eben auch eingebunden bin in die ganzen Herausforderungen und diese extrem transformative Zeit. So, und wir Menschen mögen ja eine Sache nicht so wahnsinnig gern, wenn wir eigentlich aus dem Takt kommen. So, ne? Und das ist ja dann auch das Thema bei Dr. Joe Dispenza, ist es ja auch, in einen Raum zu gehen, der erstmal nicht definiert ist. Also das Nichts im Nirgendwo der Zeit ist ja nicht definiert. Es ist ja an der Stelle Neues zuzulassen, weil du bist sozusagen allein in einem reinen Potenzialfeld, wenn du da einsteigst. Und dieser Potenzialraum soll ja vor allem neue Möglichkeiten für dich schaffen. Insofern eigentlich ein identitätsloses Wesen zu sein, was einfach existiert. Ich meine, das ist jetzt schon ziemlich weit, aber wenn man das macht und wenn man das öfter macht, dann merkt man auf einmal, dass es da wirklich einen wunderbaren so einen Qualitätseinfluss in dein Leben gibt. Ja, weil du einfach neue Dinge irgendwie sozusagen auch mit in dein Leben bekommst. Ja.
Das weiße Blatt, auf das man wunderschöne Geschichten schreiben kann. Denken in Möglichkeiten ist ja auch eins der Good-Work-Prinzipien, wie du weißt. Und von daher, glaube ich, sind wir wunderbar hier am fachlichen, inhaltlichen Einstieg. Und danke nochmal, dass du so einen persönlichen Einblick in deine Meditationspraxis gegeben hast. Du bist mit Markenberatung zugange, also mutmaßlich oder tatsächlich weiß ich das ja auch mit großen Unternehmen, also mit Big Business, die sich vielleicht erstmal auf fast, könnte man sagen, genau der gegenüberliegenden Seite von tief spirituellen Fragestellungen bewegen, und dennoch kommst du mit den Menschen in Berührung sehr stark. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was du unter eurem Dreiklang verstehst, der sich da nennt Strategie, Design und Transformation, weil man könnte ja sonst der Versuchung unterlegen und sagen, naja, Markenführung, da geht es vor allen Dingen draus schon zu verstehen, was macht im Kern das Unternehmen aus, wofür steht es, welche Werte will es transportieren. Ja, das hat sicherlich eine strategische Komponente, eine hochstrategische, und das Ganze münzen wir um in ein entsprechendes Design, aber ihr geht ja einen Schritt weiter. Vielleicht magst du diesen Dreiklang mal kurz hier erläutern für diejenigen, die Martin N. Kaczynski nicht kennen.
Ja, also die meisten Leute verwechseln ja Marke mit Marketing. So, und Marke ist kumuliert eigentlich alles, jegliche Ausdrucksform einer Organisation. Ich spreche jetzt von Corporate Brands, also ich spreche jetzt nicht irgendwie sozusagen von Consumer Goods Mars-Reihe in der Tube, sondern ich spreche sozusagen von Unternehmen wie Lufthansa, Gaggenau, Leica, um einige zu nennen. Und in diesem Fall ist es ja so, dass das Unternehmen der Marke entspricht. Also wenn die Lufthansa etwas richtig macht, dann ist es ja auch nicht die Maschine gewesen oder zufälligerweise irgendwie der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin, sondern es ist an der Stelle die Lufthansa gewesen. Und alles, was die Lufthansa nicht so richtig macht, wurde ja auch genügend oft in der Presse besprochen die letzten Jahre, wird auch der Lufthansa zugeordnet. Das heißt, wir nutzen den Namen, also die Identität eines Unternehmens, um über sie qualitative Aussagen zu treffen oder sie auch für uns einzuordnen unter dem Thema positive Experience oder nicht so gute Experience. Erfahrung, die ich gemacht habe, gesammelt habe, was ich gehört habe von jemandem anderen, was ich selbst erlebt habe. Wie oft ich es erlebt habe, also auch Wiederholungen, sind etwas, was eine Marke, also erstmal ein Unternehmen zu einer Marke machen, könnte man sagen. Eine Marke ist am Schluss eine kodierte Experience. So.
Erleben, ja, genau.
Also das kodierte Erlebnis ist am Schluss eine Marke und das Ganze hat dann einen ganz einfachen Namen. So. Und die Touchpoints und die Berührungspunkte rund um die Marke, die sind ganz unterschiedlich. Sie haben auf der einen Seite sozusagen Leistungsfaktoren, die ich erwarte von dieser Marke, Positionierungsfaktoren, die sich nicht nur preislich ausdrücken, sondern einfach insgesamt von der ganzen, ich nenne es mal Definition der ganzen Erlebniskette. Und am Schluss sich durch das Verhalten des Unternehmens eben ganz stark sozusagen ausdrückt. Also wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden und wie diese Entscheidungen Einfluss nehmen eigentlich auf alles, also auf die gesamte Wertschöpfung. So. Und das ist Marke und das gilt es ganzheitlich zu managen. Also es bringt an der Stelle gar nichts, wenn ich kein ganz klares Zielbild habe, wo diese Marke hin darf. Und diese Marke im Zielbild zu erfassen, heißt ja auch schon mal in der Diagnose zu erkennen, auch da ganzheitlich reinzuschauen. Also nicht nur das Produkt anzuschauen oder das Marketing anzuschauen, die Experience anzuschauen, sondern eben auch die Menschen, die Mitarbeitenden, die Führung anzuschauen, um sich einen ganzheitlichen Eindruck zu machen. Erst dann weiß ich, wo an der Stelle die Ursächlichkeiten liegen und was vorhanden ist in der Ursächlichkeit, um einzugreifen und die Dinge eben dann zu transformieren im Sinne von besser zu machen. So. Und jetzt habe ich eigentlich schon diese Bereiche beschrieben, wie stark die integriert wirken. Also man kann, es ist ja eigentlich albern, finde ich immer, wenn man sich überlegt, dass man glaubt, dass man sozusagen ohne ein relevantes Produkt mit viel Marketing dauerhaft erfolgreich ist. Das ist nicht möglich. Und genauso ist es nicht möglich, wenn du ein hochrelevantes Produkt hast, aber an der Stelle eine schlechte Kultur, dass dieses Unternehmen dauerhaft funktioniert. Und genauso ist es nicht möglich, dass du dein Potenzial voll aufschöpfst, wenn du eben nicht die entsprechende Kodierung schaffst, nicht das entsprechende Design ansetzt und nicht in der Lage bist, auch die Begehrlichkeit irgendwie zu transportieren, die ein Unternehmen eben auch darstellen möchte. Insofern gehört das alles zusammen. Und wir haben für die Organisation damit einfach erstmal eine einzigartige Methode entwickelt, die heißt Beyond-Methode. Und was wir da machen im Kern, darauf können wir ja gerne gleich noch eingehen, aber was es im Grunde ist, ist erstmal ein Zielbild zu erzeugen, was eben aus Werten, Vision und Mission besteht, um die Identität zu beschreiben. Und es gibt zwei Zustände der Identität. Der erste Zustand ist die Ist-Identität. Und das andere ist die Zielidentität, also dort, wo wir hinwollen, wo wir hintransformieren wollen. Beides ist an der Stelle die Identität, aber jeweils ein anderer Ausdruck dieses Potenzialraums.
Jetzt hast du die Frage schon fast ein bisschen mit beantwortet, aber trotzdem möchte ich da nochmal ein Stück weit nachhaken. Du hast ja auch die Markennamen genannt, unter anderem für die ihr schon gearbeitet habt oder immer noch arbeitet, also große, bekannte Marken. Wenden die sich an euch oder zu euch, wenn sie an einer Stelle sind, wo sie sagen, wir haben eine sehr mächtige Marke, das wissen wir. Wir sind, glaube ich, nur nicht so richtig gut in der Lage, das auch zu transportieren. Oder seid ihr vor allen Dingen dann gefragt, wenn es heißt, wir merken, es ändert sich etwas in dem, wie Kunden uns als Marke erleben und wie wir uns auch positionieren wollen. Und wir brauchen jemanden, der uns in der Transformation unserer Marke vor allen Dingen unterstützt. Das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Ja, das eine ist eigentlich eher so ein kommunikatives Vehikel. Also das klingt jetzt so klein, das ist ja schon sehr gewaltig. Und das andere ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt. Was würdest du sagen, oder lässt sich das gar nicht so richtig
trennen? Ich glaube, die Motive sind ganz unterschiedlich. Also wir haben ja auch eine eigene Entwicklung gemacht. Also wenn wir früher stärker das Thema Strategie und Design verbunden haben, verbinden wir heute Strategie, Design und Transformation. So, warum? Weil wir einfach feststellen, dass wenn du die Menschen, die Herzen nicht mitbewegst, ja, was soll denn die Marke dauerhaft versprechen? Das ist ja gar nicht möglich. Also, das ist
eine leere Hülle, oder?
Es ist ein total absurdes Vorgang und ich finde, so ganz technokratisch gesehen, leider ist es oft so, dass unsere, ich nenne es mal, Auftraggeber noch gar nicht so weit sind, das zu verstehen. Also, es ist nicht so, dass die da sind und sagen, ist doch logisch. Sondern die kommen tatsächlich mit Facetten, mit Einzelaufgaben. Also mit dem Thema so, wir wollen von A nach B im Sinne von erstmal können wir sozusagen eine neue Positionierung beschreiben. So, können wir uns neu positionieren. Oder wir merken sozusagen, unser Design ist nicht mehr ansprechbar, ist nicht mehr in der Zeit, ist nicht digital fit, whatever, ist nicht social first oder was auch immer für Motive da sind. Also es ist nicht mehr so effizient, es funktioniert nicht mehr so gut oder es ist mittlerweile organisch gewachsen, ist es Kraut und Rüben, wir brauchen da ein klares Bild. Also es sind ganz unterschiedliche Motive. Und jetzt ist es so, dass natürlich mittelständische Unternehmen, die sind da vor allem auch oft eben, Mittelstand hat auch oft was mit dem Thema, dass Inhaber vielleicht noch greifbar sind oder selber am Steuer sitzen, die haben dann anderes Verständnis dafür und die kommen dann auch mit anderen Fragestellungen. Also wenn jemand mal diesen Prozess bei uns gemacht hat, dann ist es klar, dass es nicht mehr anders geht, weil du hast was erkannt, du hast Wirkungsprinzipien für dich erkannt und beschrieben, auf die willst du nicht verzichten, weil es geht am Schluss immer um die Schnittstellenintelligenz. Also es geht nicht, wenn du nur eine Sache behandelst und sagst, jetzt habe ich ja meine Hausaufgabe gemacht. Stellen wir uns vor, wir haben ein neues Design, wir haben ein neues Logo, wir haben irgendwie ein wunderbares, sag mal, neues Erscheinungsbild, was sich auf sämtliche Touchpoints irgendwie bereits ausdehnen, aber du hast dein Produkt nicht mitentwickelt. Was würde das denn heißen? So, oder wir gehen eins weiter, weil wir haben den Inhalt nicht weiterentwickelt, relevanter gemacht, in die Zeit gebracht, innovativer gestaltet. Oder stell dir vor, wir haben da draußen ein Versprechen und dieses Versprechen kommt durch die Kommunikation so nahbar einher. Und im nächsten Moment ist es so, dass sobald du dich an dieses Unternehmen wendest und dich angesprochen fühlst von dieser Marke, dann sitzt da jemand, der sich gar nicht in der Lage fühlt, dir Antwort zu geben auf das Versprechen, was die Marke gegeben hat. Und diese Absurdität, die ist da draußen am Markt. Die finden wir ständig. Also wir finden ständig sozusagen, dass wir irgendwie Teilbereiche optimieren, aber die wirken dann zu wenig ein aufs große Ganze. Jetzt kann man das natürlich Stück für Stück machen, um eben sozusagen auch das Unternehmen nicht zu überfordern. Aber es muss ein klares Zielbild geben, sodass nach und nach mit der Zeit alles dann wieder stimmig wird. Weil am Schluss geht es um Stimmigkeit, es geht um Kohärenz. Ja, das ist
wichtiges Wort, wo wir noch zu kommen. Und wieso, lieber Peter, kommt mir gerade die Deutsche Bahn in den Sinn? Hat die eigentlich schon mal angeklopft bei euch? Also das wäre ja mal, oder? Was für Gedanken gehen dir durch den Kopf?
Ja, also leider hat sie noch nicht angeklopft.
Wäre mal Zeit, oder?
Und das wäre wunderbar. Ehrlich gesagt, ich würde total gern für eine Deutsche Bahn arbeiten. Und ich finde ja erstmal auch da, wie geht es denn bitte? Ich frage mich immer, wie geht es denn, dass wir in Japan jetzt, wenn wir rein sozusagen von der Seite schauen, der Technologie schauen und von dem, was die als Infrastruktur einsetzen, die sind nicht wirklich so wahnsinnig viel besser ausgebaut. Die haben nicht die besten, neuesten Züge und die beste Infrastruktur am Start. Aber, und da kommt eben diese Haltungskomponente, Die Kultur lässt nicht zu, unpünktlich zu sein. So, und jetzt stelle ich mir vor, dass, also angenommen, wir hätten nur dieses eine Prinzip in der Haltungsfrage, und jetzt kommt das, warum Dreiklang sinnvoll, wenn wir also nur Strategien sagen und sagen, ihr kommt jetzt pünktlich und ihr schafft eine andere Zuverlässigkeit und wir schaffen sozusagen eine andere Nahbarkeit durch, Doppelpunkt, wäre ja eine gute Strategie im Sinne der Positionierung. Und dann können wir ein tolles Erscheinungsbild machen. Wir entwickeln das noch mal weiter. Das hat auch Potenzial. Also es könnte ein bisschen spannender werden, DB. Und jetzt könnte man sich ja fragen, also können wir alles machen, aber hat sich dabei die Leistung verändert und die Haltung dahinter? Und das heißt also, die Fehlertoleranz, die wir in diesem Fall haben, die ist mittlerweile systeminkrementell. Also das ist akzeptiert und das hat was mit dem Thema zu tun. Lässt du das zu und hast du die Kultur dorthin entwickelt, dass das absolut akzeptiert wird und die Leute zucken mit den Schultern und sagen, es geht nicht anders. So, und jetzt sind wir, sobald wir in dieser Falle sind, sind wir in der Identität an der Grenze. Also die Ist-Identität hat dann diese Grenze. Und davon abgeleitet kommen dann solche Glaubenssätze wie, war doch schon immer so, wie geht soll das anders gehen, wie wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Möglichkeiten. Und jetzt in dieser Identität, weil es war schon mal anders, ist aber auch genau diese Zielidentität. Und darum müssen wir dieses Best Self aktivieren. Und das Best Self beginnt bei den Entscheidern und bei der grundlegenden Haltung für das Thema, wir werden das jetzt verändern. So, und darum gehört das zusammen. Eigentlich ganz logisch, oder?
Ja, total. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal an der Stelle rein, ganz kurz, dass wir mal zumindestens, wir wollen ja auch noch über dein Buch sprechen, aber erst noch mal verstehen, was hat es mit diesem Beyond auf sich? Ich glaube, wir haben jetzt schon mal so ein Bild davon bekommen, wie du Marken betrachtest, also wie auch Marken, naja, Steuerung ist fast schon wieder zu technokratisch ausgedrückt, Markenentwicklung. Sag doch mal bitte in ein paar Sätzen, was dieses Thema Beyond heißt, wofür das Yond steht, weil das trennt ihr ja sozusagen auch den Begriff oder zumindest kann man ihn sehr schön auseinanderklamüsern und wie da der Prozess konkret aussieht.
Okay, es ist also die gesamte Methode, die ist auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen einzusetzen. Das eine ist beim Menschen selbst und das zweite ist auf Organisationsebene und Organisation ist am Schluss letzten Endes auch die Markenebene. Insofern hängen die alle zusammen, haben aber eine ganz leichte andere Ausprägung, je nachdem, welche Persönlichkeit du jetzt gerade meinst und ansprichst. So. Ich fange jetzt mal bei der Frage an für Unternehmen. Im ersten Fall ist die Beyond-Methode, wir haben diese Beyond-Methode tatsächlich mit einem Punkt getrennt zwischen Be und Yond. Und es startet aber an der Stelle mit dem Yond. Und das Yond an der Stelle ist eigentlich die Zielidentität. Also es ist dein Best Self. Ich finde es absurd, wenn ich heutzutage mir Dinge anschaue, die zum Teil beraten werden und es ist die Idee sozusagen an neue Geschäftsmodelle zu integrieren, ohne den inneren Kern des Unternehmens zu erfassen. So, darum gibt es ja ganz viele, in Anführungszeichen, folgenlos richtige Ansätze, die zwar irgendwie die Möglichkeit aufzeigen, aber nicht berücksichtigen, wer am Steuer ist. Und es ist ja immer was vorhanden. Also wenn ein Unternehmen auf uns zukommt, dann hat dieses Unternehmen ja, wir feiern jetzt dieses Jahr 100 Jahre Kranich. Also das ist 100 Jahre
alt. Es gibt ein riesiges Erbe.
Ja, das ist ein unglaubliches Erbe. Das ist ja erstmal dabei. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, wie sozusagen dieser Informationsraum gefüllt ist durch all die Erlebnisse und Erinnerungen und Geschehnisse der letzten Jahrzehnte, also 100 Jahre. Bei Leica ähnlich. Ich meine, wir reden von Unternehmen, die also eine lange Historie haben, wo viele Menschen am Steuer waren, wo viele Menschen so eine Organisation, so eine Marke nach vorn entwickelt haben. Das heißt, unser Ansatz ist erstmal zu verstehen, was ist denn die jetzige Identität? Und darum gehen wir ganz tief rein. Also wir wollen sozusagen wirklich sehen, welche Spuren diese Organisation geschaffen hat. Sowohl bei Menschen, die im Unternehmen wirken, als auch bei Multiplikatoren, die über das Unternehmen sozusagen schreiben oder investieren, ja. Und gleichzeitig aber auch natürlich bei Menschen, die sich für das Unternehmen interessieren, also bei Kunden und Kundinnen, und zwar nicht nur irgendwo in einem Raum, sondern weltweit. Zum Beispiel haben wir bei Leica eine World Tour gemacht. Du hast damals miterlebt, du warst dabei. Aber das Beeindruckende ist, dass wir heute noch, wenn wir Fragen bekommen von Leica, dass wir auf diese Diagnose zurückgreifen. Weil wir haben eine Experience-Tour gemacht, die einfach rund um den Globus stattgefunden hat, weil Leica in China oder Japan oder Middle East zwar einen gemeinsamen Nenner hat, aber trotzdem andere Ausprägungen haben im Sinne von Bedeutungsebene für die Menschen. Also was bedeutet Leica für sie? So. Und das mit einzubeziehen bedeutet sich ja erstmal genau zu befassen mit der Frage, wer bin ich? So, und dieser Spiegel, nämlich wer bin ich, drückt sich immer aus. Bei uns im ersten Schritt in diesem Yond-Modul gibt es immer den ersten Schritt, nämlich dass wir die Werte anschauen. Mhm. Und die Werte Werte sind meistens vorhanden, sie sind meistens aber irgendwie zum Teil auch da mit so einer Idee versehen, die heißt, sind Markenwerte, und dann so, wie Markenwerte, sind das keine Unternehmenswerte? Ja, für das Unternehmen haben wir andere Werte wie für die Marke, und dann denkst du schon da ist die Problemstellung, da merkst du, dass es holistisch nicht geht, aber ganz viele Unternehmen haben das, also.
Ja, plus das, was als Werte, das wird ja hier, werden wir ja, oder sprechen wir hier auch oft fast schon ein bisschen lästerlich, das, was als Werte an die Wand geschrieben wird, ist ja in der Regel genau das, was am allerwenigsten gelebt wird. Das kommt ja noch dazu. Also wenn man sich auf sowas wie Werte verständigt, was man ins Schaufenster stellt, ja, also wirklich in die Schauseite der Organisation, ist ja ganz oft überhaupt nicht das, was die Menschen nach innen oder auch nach außen erleben. Ja, also genau. Das heißt, in dem Beyond, mit dem B, so verstehe ich das zumindest, geht auch ganz viel, um es jetzt mal wieder so ein bisschen prosaischer auszudrücken, Diagnostisches einher. Also erstmal schauen, was ist da?
Ja, also Bestandsaufnahme machen. Mit dem Yond geht genau das einher, dass wir das machen, diese Bestandsaufnahme, von der du sprichst, und den Spiegel. Mhm. Also diesen Spiegel, das habt ihr bisher vorgebracht. Und es ist wie so, auch da ganz wichtig, wir führen auf der einen Seite Tiefeninterviews, ja, Tiefenexploration, um wirklich Motive zu erfahren und die Menschen zu verstehen, die Warum-Frage zu stellen, die Leiter runterzutauchen und das gespiegelt mit dem, was wir als eigentlich inneres Bild und äußeres Bild wahrnehmen und am Schluss letzten Endes durch unser eigenes Erlebnis, also die Wahrheit, die wir erleben, so. Und was passiert ist, jeder einzelne Entscheider hat erstmal ja immer das Gefühl, er kennt die Wahrheit, er kennt sein Unternehmen, er weiß, was zu tun ist. Und wir nennen das fragmentierte Bild. Und dieses fragmentierte Bild ist, nachdem wir diese Yond-Diagnose vorstellen, auf einmal zusammengefasst. Wir haben auf einmal ein Bild. Wir arbeiten an diesem Bild. Wir fragen uns nämlich an der Stelle, was ist darin enthalten, was wirklich wertvoll ist? Was sind Dinge, die uns wirklich entgegenstehen, unserer Entwicklung entgegenstehen, was uns begrenzt? Und wir schauen uns an, welche Ideen oder Vorschläge bereits enthalten sind, sodass wir da wirklich an diesem Baustein kauen. Und aus diesem Baustein heraus gehen wir in die Wertediskussion. Und die Werte sind deshalb so spannend, weil wir machen klar, dass die Werte für drei Wirkungsdimensionen ausschlaggebend sind. Für Inhalt, Form und Haltung. Darauf gehe ich gleich noch ein, wenn ich über B spreche. Aber wir machen klar, dass diese Werte also erstmal Unternehmenswerte sind auch Markenwerte. Also das, was die Marke verspricht, muss die Unternehmung erleben und die Kultur verankern, sonst funktioniert es nicht. Und dann sind wir in den Werten. Und sobald du die Werte aufgespannt hast und die Konsequenz, dass Werte auf Wertschöpfung einwirken, weil alle Entscheidungen entlang dieser Werte idealerweise getroffen werden sollten, sobald du das machst, verändert sich der ganze Raum und die ganze Diskussion. Und wenn du am Tag darauf beziehungsweise zwei Tage später die Vision erarbeitest, also ein ideales Bild in der Zukunft, was nicht mit quantitativen Zielen zusammenhängt, sondern mit einem Ideal, was die Organisation wirklich ins Leben bringen möchtest, und das noch runterbrichst auf die Fragestellung, was können wir jeden Tag dafür tun, um dem einen Schritt näher zu kommen, auf Basis dieser Werte, dann hast du ein trinäres System geschaffen, ein wirkliches Zielbild, wo sich Menschen orientieren können. Und wenn du jetzt noch das Commitment kriegst der handelnden Menschen, dann hast du das Yond definiert. Und das Yond ist dann die Zielstellung. Es gibt einen mittleren Teil, der heißt Visioneering. Da gehen wir hin und schöpfen aus diesem Ideal, dieser Zielstellung und sagen, was wäre dann alles möglich, ohne dem Diktat des Wies zu vertrauen. Mhm. Und dann gehen wir hin und sagen, jetzt übersetzen wir das auf Inhalt, Form und Haltung im Be. Und das Be ist ja das Sein. Ja, also ohne dass wir es leben, hat kein Wert einen Wert. Also,
ja, eben.
Das genau. ist ja Unsinn. Ja.
Das ist ja genau das, was ich eben sagte. Übrigens, das fand ich einen sehr, sehr schönen Ausdruck von dir, das Diktat des Wies. Weil ganz oft stellen wir uns ja selbst ein Bein, indem wir als allererstes mal fragen, wie soll das denn klappen? Statt einfach zu sagen, what if, was, wenn es wirklich möglich wäre? Und das beobachte ich bei dem, was ihr tut, dass ihr da andersrum vorgeht, dass ihr sagt, also erstmal Bedenken zur Seite, nicht die Umsetzung schon im Kopf habend, weil das wäre dann frühestens der nächste, wenn nicht übernächste Schritt.
Absolut richtig, ja.
Das heißt also, wir haben sowas auf Unternehmensebene, ich glaube, das können die Menschen, die uns jetzt zuhören, nachvollziehen, sowas wie den Nordstern, die Orientierung. Also ich meine, warum wird immer diese Metapher bemüht? Weil sie ja leuchtet, weil sie Orientierung gibt im Dunkeln. Ja, das ist ja die Idee dahinter. Kommen wir mal so langsam auf das Individuum, denn vielleicht schon mal hier ein kleiner Hinweis. Dein Buch dreht sich ja sehr stark eben nicht um Unternehmenswerte oder um Marken, sondern um das ganz eigene Leben. Wie ist da dieser persönliche Twist entstanden? Vielleicht zunächst auch mal in deiner Beobachtung, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, weil wir arbeiten ja auch erstmal, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit Personen, mit Menschen zusammen. Was war da so deine Beobachtung, da viel mehr den Fokus drauf zu lenken?
Also ich glaube, dieses Be, also in diesem Beyond geht es ja um das Leben selbst. So, und alles andere ist ja irgendwie eine Kopfgeburt. Ja, rein theoretisch könnte die Welt ja so ausschauen. So, aber, und meine Welt, also auch mein eigenes Leben könnte ja auch so ausschauen. Also das heißt, angenommen, ich habe diesen Nordstern formuliert als Unternehmen, dann muss ich den ja irgendwie ins Leben bringen. Und der absolut entscheidende Unterschied in allem, was auch zukünftig wichtig sein wird, ist, dass wir es leben. Also, dass wir es aktivieren durch unsere Lebenszeit. Und darum bin ich drauf gekommen, dass wenn man das eigentlich an der Stelle diesen Prozess wirklich ganzheitlich sieht, dann ist der von einzelnen Menschen abhängig, ob die ihr eigenes Yond gefunden haben. So, weil es sind immer einzelne Menschen, die dann auf ein Kollektiv einwirken und das Kollektiv inspirieren und letzten Endes das Kollektiv dann den Boden schafft, die gemeinsame Bewegung auszulösen. Aber es sind immer Einzelne, die das letzten Endes ins Leben rufen. So, und darum habe ich verstanden, dass ich eigentlich viel mehr den Ansatz erstmal für jeden Einzelnen beschreiben darf oder beschreiben sollte, weil das ursächliche Potenzial, die Quelle alles Potenzials, liegt in uns Menschen. No. Und denen etwas an die Hand zu geben, den Menschen also was an die Hand zu geben, jedem Einzelnen was an die Hand zu geben, dass er sich eigentlich erinnert, welche unglaubliche Ressource er in sich hat. Das ist für mich die größere Stellschraube. Das ist also an der Stelle erstmal jeder, der im Leben steht, der das Glück hat, sozusagen auf dieser Erde geboren worden zu sein. Also jeder hat ein unglaubliches Potenzial und diesem Potenzial eben zuzurufen, dass man das finden und aktivieren kann. Das ist die Idee gewesen, zu sagen, ich gehe mal weg von der Markendiskussion. Ich gehe mal weg von dem Thema der Unternehmung, weil am Schluss geht es darum, unser Ziel ist ja, ein neues Bewusstsein in die Wirtschaft zu bringen. Und es klingt jetzt irgendwie total abgehoben. Aber Bewusstsein ist ja erstmal die Tatsache, dass wir uns verfeinern, dass wir uns entwickeln. Dass wir verstehen, dass mit dem Althergeholten nicht jede Antwort zu finden ist. Und diese Weiterentwicklung, die geht von Menschen aus. Und um diesen menschlichen Gedanken, diesen ureigensten menschlichen Potenzialraum mehr zu aktivieren, habe ich gedacht, okay, dann wende ich diese Methode jetzt mal für jeden Einzelnen an und habe Formate entwickelt, wie zum Beispiel Find Your Beyond. Und aus diesen Find Your Beyond Seminaren, die ich mache, ist dann immer mehr entstanden. Darüber sollte ich eigentlich das Buch schreiben. So. Und Und ich war auf einmal mitten im Kern und ich habe festgestellt, es gibt so viele Menschen, die sich die Frage stellen, wer bin ich? Oder anders gesagt, wie kann ich denn beitragen in dieser Welt? Und alleine auf eine Frage, du musst dir mal vorstellen, wenn du sozusagen durchschnittlich, kannst du ja mal machen, die Menschen fragst du von 1 bis 10, wie erfüllt sind sie? Ja? Sag mal, also ich finde das immer total, also man stellt ja nicht die Frage, du sag mal, wie erfüllt bist du, gehst auf eine Party und sagst, wie erfüllt bist du.
Guten Tag.
Guten Tag. Aber ehrlich gesagt ist es eine schöne Frage, weil es einlädt, wirklich irgendwie so mal in Gespräche einzusteigen auf eine andere Art. Und da kriegst du als Antwort zwischen 5 und 6. So. Mhm. Und jetzt denke ich mir von dem ganzen Leben so zwischen 1 und 10, 5 und 6, das ist also absolut mittelmäßig. Ja, jetzt ist ja unser Leben einzigartig. Und dann denke ich mir, das ist ja schade, oder?
Das ist total schade. Wobei da jetzt hier wieder die kleine Sozialforscherin in mir denkt dann, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie hoch setze ich meine Ambitionen. Es kann ja auch bedeuten, dass ich sage, ja, ich habe noch ganz viel Potenzial und ich bin durchaus optimistisch der Meinung, dass ich da auch noch ein großes Stück Richtung 8, 9 kommen werde. Und deswegen bin ich jetzt bei 5, ja, weil ich habe noch echt viel vor und da ist noch wirklich noch ganz viel zu heben. Oder ich denke überhaupt nicht so über dieses Ambitionsniveau nach und bin eher pessimistisch und sage, erfüllt 5 von 10, ja, und denk gar nicht nach, was könnte das 10 sein. Also das kommt ja auch immer drauf an, was für einen Blickwinkel ich da einnehme.
Ja, wobei bei Erfüllung, du kannst ja wahnsinnig viel Potenzial vor dir haben, kannst trotzdem erfüllt sein mit dem, wie es gerade ist, weil du, also das schließt es nicht aus.
Das stimmt auch, natürlich.
Also
ja.
Potenzial, ich kann natürlich da Potenzial,
High Excellence.
Genau, ich sag ja nicht an der Stelle, wie hoch ist noch deine Ambition von 1 bis 10. Da bin ich gerade 6, also ich auch, vielleicht bin ich nur, ich bin vielleicht gerade eine 5 erstmal. Aber von der Erfüllungsgrad, also ein Thema so, wo ich das Gefühl habe, hey, das, was ich mache, ist sinnvoll. Ich bin am richtigen Ort mit den richtigen Menschen, ich kann mich gut einbringen. Ich habe irgendwie so, ich spüre diese innere Freude und Kraft bei dem, was ich tue. Mhm. Und diese Resonanz, die ist nicht gegeben. Und das musst du dir vorstellen. Das ist der große Punkt.
Genau. Nein, um Gottes Willen, das ist mir schon klar, dass du die Frage so nicht stellst. Die Frage ist ja eher, welche Annahmen gehen bei den Menschen durch den Kopf, wenn sie diese Frage hören? Mhm. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und also bei mir kommt da ganz viel in Schwingung, wenn ich diese Frage höre. Und von daher ganz spannend. Wir kommen jetzt mal, glaube ich, auch wirklich zu dem Buch. Ich wollte ja auch noch so ein bisschen rauskitzeln bei dir, vielleicht das noch als kleine moderative Brücke, was du denn so ganz konkret an Schlüsselerlebnissen hast bei deinen Kunden. Was hat sich denn wirklich schon auch verändert, auch vielleicht wirklich bei Corporate-Kunden, bei Menschen, wenn sie so mit euch zusammenarbeiten? Also gibt's da vielleicht irgendwie so eine Erfahrung, wo du sagst, das hat mich sehr auch wieder erfüllt, ne? oder überrascht vielleicht auch?
Bei Corporate-Kunden, wie gesagt, das ist zum Teil ganz unterschiedlich. Was die bei uns anfragen bzw. abrufen, ja, ist mit Sicherheit nicht die ganze Gladiatur. Und ich würde sagen, es sind eher Corporate-Kunden durchaus auch in einer gewissen Größe, die eben mehr Richtung Mittelstand gehen. Die fragen mehr nach. Und was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist ja immer, wenn wir so einen Prozess machen und wir machen so eine Power Week, wo wir das Yon definieren, das ist ein ganz tolles Format, weil am Schluss ist es ein Erlebnisformat, wo du eine Transformation erlebst innerhalb der Woche, weil du siehst sozusagen Menschen mit hoher Verantwortung reinlaufen und die sind erstmal sehr verschlossen. Jetzt könnte man sagen, es ist ja automatisch so, dass wenn man länger mit jemand zusammen ist, öffnet er sich. Nee, aber ich sehe sozusagen was anderes. Ich sehe eine Art von Entwicklung im Sinne der Herzöffnung. So. Und das klingt jetzt eben auch wieder so, oh, was ist das, Esoterik? Nein, Esoterik müssen wir ja auch erstmal einordnen. Das tue ich immer gerne, weil es sind erstmal Grenzwissenschaften, Esoterik. So. Und ich glaube sozusagen, dass wir viel mehr Grenzwissenschaften einbringen müssen, um eben über die auch tiefst zu menschlichen Fähigkeiten zu sprechen, die wir halt nun mal haben. So, und wenn jemand in den Raum betritt und dann hat er ja eine energetische Signatur, die er hineinträgt in diesen Raum. Und die macht viel mehr mit den Menschen, die sozusagen im Raum sind, als sie sich zugestehen. Ob die Leute Lust haben, mitzuarbeiten oder nicht, hängt von diesen energetischen Signaturen ab, die da in diesem Raum sitzen. Und was wir machen ist, wir gucken uns das ganzheitlich an, sind natürlich sehr fokussiert auf die Ergebnisse. Und was ich dann erlebe, ist, durch die Art und Weise, wie wir das machen mit dieser Methode, ist, dass ich sehe auf einmal, wie die Menschen ihren inneren Kern wieder viel stärker vertrauen und damit ein anderes kollektives Bewusstsein innerhalb der Woche schaffen. Das heißt, ich sehe Menschen, die danach strahlen. Ich sehe Menschen, die sozusagen auf einmal anfangen, sich zu vertrauen, die wieder Lust haben, miteinander zu arbeiten und die auch glauben, dass es eine bessere Zukunft geben kann. So, also ich spüre danach Zuversicht. So, und das ist Wort. Extrem wichtig. Dieses, ich glaube, dass ich mit den Menschen um mich herum in der Lage bin, diesen Schritt zu machen. Das ist etwas, was ich total schön empfinde. Also, und wenn diese Menschen dann zurückkommen oder angenommen, es ist eine Unternehmensgruppe und die sagen dann, das war jetzt nicht nur gut für dieses Unternehmen, sondern wir machen es jetzt auch für das andere Unternehmen, dann ist es ja eine Bestätigung darauf, dass es eine hohe Wirksamkeit hat. Insofern ist das wirklich ein schöner Moment. Dann merke ich, wie sinnvoll die Arbeit ist, die wir da machen. Ja. Mhm.
Da kann ich mir total vorstellen. Und für die kritischen Zuhörer unter uns oder die uns jetzt Menschen, die uns zuhören, die sagen, Jule, hast du das einfach so durchgehen lassen, das Thema den Mensch so sehr in den Fokus zu rücken und nicht auch an den Organisationsstrukturen zu arbeiten? Da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt bleiben wir erst nochmal bei dem und jetzt endlich Trommelwirbel. Lebenssinn statt Lebenslauf heißt dein Buch. Und da stellt sich mir schon mal gleich die Frage, warum reden wir eigentlich immer vom Lebenslauf? Insinuierend, dass da so etwas wie eine Karriere läuft. Also die muss immer laufen. Darf sie nicht auch mal pausieren? Darf sie nicht mal Umwege gehen? Was ist das überhaupt für eine komische Idee von Lebenslauf? Ist das eine Frage, die dir auch im Kopf rumschwirrt, wenn du auf das Wort Lebenslauf schaust?
Absolut. Also es gibt, es ist ja so, dass wir, der Lebenslauf ist ja ein Sinnbild sozusagen von einer Art von Karriereplan. Mhm. So, und idealerweise geht die Treppe natürlich immer nur nach oben. Und wir haben uns, wir haben uns von uns auch, das ist ja auch alles, sind ja alles sozusagen so Regeln, die wir da miteinander irgendwie auch vereinbart haben, sind ja Vereinbarungen, gesellschaftliche Vereinbarungen. Und in dieser Leistungsgesellschaft ist diese Regel, also es lässt keine Brüche zu, bitte im Lebenslauf. Und bitte achte doch darauf, dass du immer nur nach oben fällst und auf keinen Fall sozusagen Unwegsamkeiten hast, sondern eigentlich nur deine Kompetenzen in und Erfahrungen in jeglicher Weise ausprägst. So, das ist eigentlich eine Retorte, die wir geschaffen haben. Und diese Retorten kann man jetzt auf unterschiedliche Branchen anwenden. Und am Schluss sind es dann an der Stelle wie so Art Role Models. Und wenn du das dann drin hättest, dann ist es gut. Und so strukturieren ganz viele Menschen oder auch viele Eltern am Anfang für ihre Kinder irgendwie auch ihr Leben. Und dann geht es weiter. Ich als Kind habe verstanden, dass wenn ich sozusagen erfolgreich sein will, dann sind wir bei der Definition Erfolg, dann muss ich das und das und das alles gemacht haben. Und dann ist es selbstverständlich, dass diese Positionen in diesem Lebenslauf auf jeden Fall eine Rolle spielen müssen.
Ist es so eine Art, geht es im Prinzip im Kern um Vergleichbarkeit? Geht es um Messbarkeit? Geht es um Nachvollziehbarkeit? Was ist das dahinterliegende Prinzip?
Das hinterliegende Prinzip ist das, was du sagst, die Vergleichbarkeit, es ist die Messbarkeit. Mhm. Also in einer Leistungsgesellschaft wird der Leistung gemessen. Ja, wir wollen ja die richtigen Entscheidungen treffen und auch da als Entscheider sitze ich ja da und habe gesagt, ich habe jetzt drei Kandidaten und jetzt zeigt dieser Kandidat oder diese Kandidatin noch das auf. Okay, alles klar, da kriegt ihr nochmal einen Punkt dazu. Natürlich ist das individuelle Gespräch dann noch ausschlaggebend, das kommt dazu. Aber wenn man sich das genau anschaut, also wie diese, ich nenne es mal Auswahlverfahren, über Jahrzehnte jetzt gebaut und geprägt worden sind, dann ist es so, dass ich ja alleine schon bei dem Thema der Frage, was will ich denn in meinem Lebenslauf habe, mit der Konzeption beginne, die heißt, was muss ich jetzt also alles tun, damit dieser Lebenslauf so ein A+ ist. AA+, also weißt du, so.
Genau.
So,
wie muss ich das steuern? Ja.
Ja.
Das, und Was war quasi für dich nochmal so die Initialzündung zu sagen, Lebenslauf ist doch die völlig falsche Betrachtung? Ja? Lass uns doch den Lebenssinn mal in den Fokus rücken, weil am Ende geht es ja nicht um Vergleichbarkeit, am Ende geht es wirklich darum, vielleicht den ganz eigenen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja? Du sprichst ja auch in deinem Buch sehr viel über Einzigartigkeit oder zunächst mal über das Andersartigsein. Was war für dich vielleicht so ein, gab es da vielleicht auch eine Beobachtung oder gab es da vielleicht einen Gedanke, vielleicht auch beim Meditieren, wie auch immer, dass du gesagt hast, wir müssen das drehen, wir müssen da anders drauf schauen?
Ja, also ich glaube erstmal, dass dieser Lebenslauf, wenn der sozusagen auch so vorbestimmt ist, der kommt ja von außen. Mhm. Das sind ja die äußeren Spielregeln. Das ist ja das äußere Spielfeld. Also in der Branche musst du diesen Lebenslauf haben. So, ja. Wenn diese Spielregeln, wenn wir die Spielregel befolgen, dann ist es ja automatisch so, dass wir erstmal uns darauf einstellen, dass wir nicht unbedingt auf unserem Spielfeld spielen. So, und ich habe halt gemerkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die diesen Regeln folgen und die versuchen sozusagen dem zu genügen, ja, und auch darin sehr gut zu sein. Und es gibt Leute, die sind da sehr gut und schaffen da einen hervorragenden Beitrag und die schaffen auch eine Musterkarriere. So, aber wenn du diese Menschen triffst mit 40, 50 und dann die Frage stellst, du sag mal, und jetzt, also dann haben sie auch. Auch das ist das Thema, man wünscht sich ja auch erstmal im Leben sozusagen einen anderen Lebensstandard zu haben, rauszukommen aus dem Elternhaus, ein eigenes Geld zu verdienen, vielleicht irgendwie eine Immobilie zu kaufen, ein Auto zu haben, irgendwie eine Familie zu gründen und so. Und dann ist man ja auch mit den Dingen, die man so erarbeitet, erstmal zufrieden, weil man sagt, hey, läuft doch, prosperiert, ist doch gut. Ist doch wunderbar, dann kann man ja damit zufrieden sein. Nur wenn die Leute dann irgendwie durch einen gewissen Punkt aus diesem Konzept mal rauskommen und du dann fragst, du sag mal von 1 bis 10, wie erfüllt bist du, dann müsstest du doch denken, die sagen jetzt eine 8, 9 oder 10, aber die Leute sagen eine 5 oder 6 und dann denke ich mir so, hä? Das passt doch gar nicht zusammen.
Da passt was nicht.
Das ist doch genau nicht der Match, von dem wir eigentlich sprechen. Und du musst dir vorstellen, jetzt hatte ich letztes Mal wieder, keine Ahnung, 20 Leute im Raum. Und er erzählt so ein bisschen über mein Buch und sagt zu denen so, ja, stellt euch vor, ihr hättet noch 2 Jahre zu leben. Ja, was würdet ihr unmittelbar verändern? Ich glaube, von den 20 Leuten gab's die meisten, ich kenne keine andere Aussage, die meisten haben gesagt, sie würden sofort mehr Zeit verbringen mit ihrer Familie und mit ihren Liebsten, auch mit ihren Freunden und sie würden zum Beispiel mehr reisen. So, aber keiner von den Menschen hat gesagt, er wird seine Schaffenskraft gerne ausprägen. Und das heißt, die sind nicht in ihrem Feld, wenn jeder auf die Idee kommt, den Job sofort zu verlassen, wenn du noch 2 Jahre zu leben hast. Ja.
Was sagt das aus?
Was sagt das aus? Und das ist die Gesellschaft, die wir geschaffen haben. Das ist die Gesellschaft, das ist das Grand der Gesellschaft. Wenn ich jetzt Einstein gefragt hätte, du hast noch 2 Jahre zu leben, glaubst du, er hätte mir gesagt, du, ich will mehr reisen.
Ich kündige.
Das Erste, was ich mache, ist, ich lasse das mit meinem Job hier. Nein, der hätte gesagt, ich will meine Schaffenskraft erhöhen. Und das ist Beyond. Also Beyond ist genau dieser Punkt, wenn du deine Bestimmung kennst, wohin es darf, dann ist ja alles, was du tust, sozusagen dein Feld. Und du kannst aus dieser wunderbaren Andersartigkeit einen einzigartigen Beitrag leisten. Aber wenn du es nicht gefunden hast, dann bist du halt immer auf Allgemeinplätzen. Da bist du vielleicht der Bessere oder der nicht so Gute, was auch immer. Weil wir vergleichen uns ja ständig. Und wir versuchen dann in der Dynamik des Vergleichens zu sagen, aber ich zeig's dir nochmal und ich schaff's nochmal und ich beweise es mir selbst. Und natürlich füllt es auch in einer gewissen Weise aus. Aber wie lange? Und das ist das, was ich entdeckt habe und gesagt habe, so kann es ja in aller Weise nicht weitergehen. So können wir nicht Grenzen verschieben, so können wir nicht beyond gehen, neue Horizonte erreichen und uns als Menschen und dieses unermessliche Potenzial, was wir in uns tragen, auch aktivieren, leben, sein. Ich meine, das ist doch wunderbar.
Das ist absolut so. Und diese Frage macht natürlich, wow, ganz viel auf im Kopf. Und ich denke manchmal so, Das ist ein Stück weit auch diese Wachstums- und Erfolgsfalle, weil wir fangen an mit dem Job und haben vielleicht eine kleine Karriere, fängt an und es geht, wie du sagst, am Anfang fühlt sich das alles auch noch super an. Es kommen ja auch die Insignien des Erfolgs, der Macht, ja, mehr Einkommen, mehr Status und so weiter. Und dann gönnen wir uns Annehmlichkeiten und irgendwann werden genau diese Annehmlichkeiten zur goldenen Fußfessel, weil dann haben wir das geschaffen, einen sogenannten Lebensstil, den wir erhalten wollen müssen, und dann wird der quasi zum Zwang, uns in dem Leben zu halten, was uns vielleicht gar nicht so glücklich macht, wie wir uns vorher die ganze Zeit erzählt haben.
Genau.
Und plötzlich wird das, was vorher ja eine Belohnung war, zu dem, was uns im Leben festhält, was vielleicht nicht das Leben ist, was wir führen könnten. Also ein, weiß nicht, wie du da drauf schaust, aber ich denke da oft darüber nach, ist denn Erfüllung und Erfolg gleichzusetzen? Weil es gibt so unglaublich erfolgreiche Menschen, aber wie du auch schon richtig sagst, sind sie erfüllt. Ja?
Weißt du, ich glaube, dass dieser Erfolgsbegriff, der hat uns immer nur einseitig beschäftigt, weil der Erfolg, der nach außen sozusagen sichtbar ist, ist der, den man messen kann. So. Mhm.
Vergleichbarkeit, da sind wir wieder.
Ja? Und diese qualitative Form von Erfolg im Sinne von erfüllt zu sein mit dem, was man tut und auch im Kontext, in dem man lebt, so, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und weil wir aber da so wenig Augenmerk darauf legen, weil wir wissen ja sozusagen, mit unserem Fokus fließt die Energie, also wo wir uns hinorientieren, wo wir unsere Lebenszeit investieren, fließt natürlich diese Energie. Und wenn das halt nur Richtung materiellen Status ist am Schluss und weniger Richtung der Fragestellung, was ist da in meinem Wesen, was gelebt werden möchte und wie kann ich das zum Ausdruck bringen und wie werde ich dadurch einfach ein zufriedenerer Mensch? Also was passiert denn? Ich meine, mal ehrlich, es gibt so viele Menschen, die haben über Jahrzehnte eine geliehene Macht, ja, die sind irgendwie CEOs, Vorstände, mittleres Management von großen Unternehmen und tragen das mit sich rum, wie wenn das ein Selbstverständnis wäre. Und sobald die aus dem Job rauskommen, die sind 60, 62, 64, was auch immer, kommen aus dem Job raus und haben sie noch eine Halbwertszeit von 1 bis 2 Jahre. Und dann hat jeder von denen eine Identitätskrise. Ja, warum? Weil das gesamte, der ganze Habitus, das ganze Selbstverständnis, ich bin der und der von dem und dem und da saß, das ist auf einmal weg, ja, und sie kriegen nicht mehr die Anrufe, nicht mehr die Partyeinladungen und auf einmal ist das sozusagen nicht mehr das freie Essen und das ganze Ding, weil sie halt bisher irgendwie die Möglichkeiten hatten, auch Dinge zu ermöglichen. Insofern, und jetzt muss man sich überlegen, und davon gibt's einfach viele, ne?
Das Abteilung, ich war einmal, ja.
Ich war einmal und jetzt frage ich mich natürlich, aber das sind doch alles hervorragende Menschen, die haben doch eine unglaubliche Möglichkeit und so viel Erfahrung. Aber warum ist es dann auf einmal so, dass die so sehr aus dieser Mitte herausgehoben worden sind? Und da merkst du, die haben ein Leben lang vor allem diesen Funktionsnutzen erfüllt. Ja, Dinge zu machen, die sie können, weil sie intelligent sind, weil sie Mensch sind, weil sie fleißig waren, weil sie sich weitergebildet haben, weil sie ganz vieles getan haben, sozusagen, um dazu beizutragen, selbstverständlich. Aber was ist mit diesem inneren Wesen? So, und ich habe Gespräche, da kommen dann Menschen und sagen, eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, wer ich bin. So, und da sind wir jetzt bei dem Thema, wenn wir auf den echten Erfolg schauen oder auf die echte Erfüllung schauen, dann ist es für mich so, es ist absolut nachvollziehbar, dass wenn ich mich die ganze Zeit außer Acht gelassen habe, Erfüllung ist ja oder Sinn ist ja eine Erlebnisform. Also was wir klar haben müssen, ist ja, Sinn entsteht ja nur in Resonanz.
Also, den Satz musst du auf jeden Fall erklären, lieber Peter.
Also eigentlich könnte man sagen, wenn wir unser Yond, und dieses Yond ist eigentlich der Wesenskern, den wir haben, oder man könnte auch sagen, in diesem Feld liegt der Nordstern, das, was mich führt, was mich ins Leben gebracht hat, meine Andersartigkeit, die mir gegeben worden ist, durch die Art und Weise, wie ich bin, aber auch durch die Feinheit der Unterschiedlichkeit, die mich darstellt, die dich darstellt. Mhm. Und diese wunderbare Energie, die wir letzten Endes bekommen haben, wenn wir die leben, Ja, wenn wir also mit diesem Yond, mit diesem wunderbaren Wesen sozusagen leben und das aktivieren, dann erleben wir durch das Leben die Resonanz und dadurch entsteht Sinn. Wenn ich aber diesen Kern nie lebe und aktiviere oder zu wenig beachte und immer einen Wesenskern von etwas anderem, wie zum Beispiel einer Organisation, und ich bin auf diesem Spielfeld, dann habe ich eine andere Resonanz durch mein Leben. Mhm. So. Und dass das nicht die gleiche Sinnerfüllung sein kann, ist ja logisch. Also alles wächst von innen nach außen. Ja. Es gibt nichts, was du von außen nach innen bewegen kannst, sonst muss es fusionieren. Es geht immer darum, dass wir diesen Wesenskern eigentlich aktivieren und den Sinn in diesem Wesenskern durch das Leben erleben. Ja. Und Sinn ist am Schluss ein Teil der Bestimmung und gleichzeitig durch das Leben auch ein Teil der Erfüllung.
Du appellierst sehr stark, Peter, auf das Thema Andersartigkeit, Einzigartigkeit, auch im Sinne einer Wirksamkeit. Also es geht ja letzten Endes auch ein Stück weit um die Frage, was hinterlassen wir? Ja, also welche Spuren hinterlassen wir? Und jetzt könnte man sagen, ist es das, was wir anstreben, das Ziel, die Erfolge, die Erfüllung, die wir nach draußen tragen? Oder was ist es, was Menschen in Erinnerung behalten? Ist es das, was jemand erreicht hat, oder ist es vielleicht was anderes?
Wie sich das immer wieder zeigt, ist das Thema, dass die Menschen sich vor allem erinnern an die Art und Weise, wie du warst, so, und wie du gelebt hast und wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben. Und dieses Fühlen ist also ein viel, viel größerer Qualitätsspeicher, als wir uns vorstellen können. Also die eigentliche höhere Form von Intelligenz ist die erfassende Form des Gefühls. Also das Gefühl speichert am Schluss die Qualität ab, die wir in unserem Leben für uns wahrnehmen. Und darum ist die Art, wie du es tust, die Art, wie du lebst, die Art, wie du sprichst, die Art, wie du jemanden anschaust, ob du liebevoll bist, wohlwollend bist, zuversichtlich bist, so ein starker Einflussfaktor. Und darüber haben wir uns bislang so wenig Gedanken gemacht.
Das finde ich tatsächlich auch einen ganz neuen Gedanken. Und da kommen wir auch nochmal an den anderen Punkt, den du ja auch immer wieder betonst. Da sind wir ja auch nicht wirklich korrumpierbar, wenn Menschen versuchen, etwas anderes vorzugeben, als sie wirklich leben. Also die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, die können wir ja nur, da können wir ja wirklich nicht wirklich die andere hinter das Licht führen, oder?
Also wenn wir authentisch uns sind, dann können wir den anderen nicht hinters Licht führen. Wir können vor allem, und das ist ja auch das Thema, du kannst ja was vornehmen, ja, aber wenn es nicht mit diesem inneren Kern von dir irgendwie resoniert, dann ist es ja immer trainiert. So. Und das ist ja immer anstrengend. Du bringst es immer durch Anstrengung hervor, anstatt durch das Leben selbst. Und darum ist es so wichtig, diesen inneren Kern weiterzuentwickeln. Also es ist ja, wenn es aus sich selbst heraus wächst, aus sich, also sich entspricht durch das Leben selbst, dann ist es ja eine resonierende Form, die sich einfach wie so eine Spirale nach oben entwickelt. Am Schluss ist es Bewusstsein. Also wenn wir uns nicht bewusst machen, wie sich Menschen in unserer Gegenwart fühlen, ja, und wie stark das Einfluss nimmt auf deren Leben. Und wir glauben, dass das, was wir gesagt haben, so viel wichtiger ist. Die meisten Menschen erinnern nicht mehr, was du gesagt hast, aber wie sie sich gefühlt haben. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen verstehen, dass durch dieses Wirken, durch das gefühlte Wirken von anderen, und umso authentischer das ist, umso mehr spüren die das, die nehmen das ja raus. Die können dich ja dann als Individuum lesen, und das finde ich ja so unglaublich interessant. Du wirst ja mit so vielen mehr Dingen gelesen als nur mit dem Visuellen oder nur mit dem Gesprochenen. Mhm. Und das zu verstehen, dass wir diese Erlebnisqualität maßgeblich durch unser Verhalten, so wie wir sind, durch unser Be beeinflussen, das ist schon, glaube ich, die nächste Stufe auch der menschlichen Entwicklung.
Auf den Punkt. Menschen werden sich erinnern, wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben. Den Gedanken nehme ich auf jeden Fall mit. Jetzt hast du in deinem Buch sehr schöne Reflexionsfragen gestellt in jedem Kapitel. Du hast Übungen eingebracht. Ich glaube, es sind über 30 Übungen. Vielleicht ist das jetzt hier auch mal eine ganz gute Stelle für Menschen, die jetzt uns zuhören und sagen, ja, wie erkenne ich das denn, diese Resonanz? Die vielleicht mit dem Begriff noch nicht so vertraut sind, überhaupt mit diesen Zusammenhängen. Was sind Fragen, die du ihnen an die Hand geben würdest, um dem ein bisschen nachzuspüren? Ja, was wäre so eine Frage, wo du sagst, die solltest du dir mal stellen, um zu erkennen, das waren Situationen, wo ich in Resonanz gegangen bin.
Ja, also wenn wir, der erste Punkt ist ja, wenn ich mir die Frage stelle, also wie erfüllt bin ich, mal Hand aufs Herz, dann kann ich ja hingehen und sagen, ich mache es mir jetzt mal einfach. Wie ist es im Privaten und wie ist es jetzt an der Stelle in meinem Beruflichen? So, ja. Und dann schreibst du dann eine Zahl aus und dann kannst du ja die Frage stellen, was erfüllt mich denn gerade in diesem Moment wirklich? Was ist das, was mich privat total erfüllt und was ist das, was mich beruflich erfüllt? Und was eben nicht? So, was ist denn genau dieser Bereich, der an der Stelle unbeantwortet bleibt, nicht gelebt bleibt, der an der Stelle nicht stattfindet? So. Und diese einfache Übung hilft ja erstmal, sich einzuordnen und zu sehen, ist da was da? Ist das, was ich jeden Tag tue, wirklich das, was mir entspringt, also aus mir heraus spricht und durch mich heraus gelebt wird? Und ich kann eine zweite Übung machen, nämlich ich gehe hin und sage, ich schaue mir Menschen an und beobachte sie und frage mich, welche Menschen inspirieren mich? So. Also ich mache eine Longlist, 5 bis 10 Menschen, und beschreibe diese Menschen und sage, welche Menschen, die ich kenne, inspirieren mich. Ja. Und das können jetzt Menschen sein, die tatsächlich irgendwie in deinem Umfeld sind. Es können aber auch Menschen sein, die du irgendwie so lose beobachtest oder immer wieder verfolgst. Also welche Menschen haben eine Inspiration auf dich? Wenn du dann einen Schritt weitergehst und sagst, was macht dieser Mensch genau für einen Unterschied in meinem Leben? Also was verändert sich sozusagen durch diesen Menschen bei mir selbst? Also was bringt dieser Mensch mit, was bei mir wirklich etwas bewegt? So, auch wieder beschreiben. Und dann beschreibst du mal die Eigenschaften, die charakteristischen Eigenschaften dieses Menschen.
Sind wir dann nicht, ich frage kritisch nach, sind wir dann nicht wieder so ein bisschen in der Gefahr, etwas nachzuahmen, also wegzugehen von uns, was uns ausmacht und hin zu der Gefahr, etwas, ich mach mal Gänsefüßchen in die Luft, etwas zu kopieren, was wir beobachten, was uns sehr gut gefällt, was uns inspiriert. Wie schlägst du da die Brücke?
Die Brücke ist eigentlich nur die, dass alles, was bei dir sozusagen resoniert, auch mit in dir selbst liegen muss. Ganz wichtiger Punkt. Ohne diesen Potenzial kriegst du das gar nicht mit. Was du nicht in dir selbst entwickelst.
Sonst machst du Copy-Paste, ja.
Genau, also das heißt, es geht ja darum, erstmal zu verstehen, der inspiriert mich ja, weil Doppelpunkt. Und es geht nicht darum, ich kopiere das jetzt, sondern was heißt denn das jetzt bitte für mein eigenes Leben? Ja, und du wirst feststellen, dass wenn Menschen beyond gehen, also ihren Unterschied gemacht haben, dann haben die immer ihren Wesenskern aktiviert in ihrem Leben. Ich kenne keine Geschichte da draußen und darum ist es ein wiederkehrendes Muster, was ich einfach entdeckt habe, ist ein wiederkehrendes Muster von Menschen, die wirklich Horizonte verschieben, und zwar im Kleinen wie im Großen, dass die aus ihrem Wesenskern ihre Bestimmung formulieren und dieser Bestimmung folgen im Sinne von Vertrauen und mutig diesen Weg machen. Und was die Menschen also in dieser Reflexion erleben sollten, ist, die sind ja alle ziemlich authentisch. Ach so. Die vertrauen ja ihrer Andersartigkeit. Die leben das ja in einer gewissen Konsequenz. Die sind ja deshalb für mich so inspirierend, weil das eben dieses Wesen ist, was aus ihnen heraus lebt. So, das sollen sie entdecken in dieser Fragestellung.
Die Andersartigkeit, das ist auch ein großes Thema bei dir, die du ja sehr befürwortest und unterstützt und die Menschen dazu ermutigen willst, ihre Andersartigkeit auch, ich sag mal, zu umarmen. Ist es vor allen Dingen die Andersartigkeit? Ist es die Einzigartigkeit? Das wäre ja nochmal eine Steigerung, also anzuerkennen, es gibt da etwas in mir, das ist einzigartig. Wie würdest du das eine von dem anderen abgrenzen und wie hängen die mit für dich miteinander zusammen?
Ja, also das Yond, das kommt ja unter anderem aus dem Altenglisch und Shakespeare benutzt den Begriff ja als Yond der Star und meint damit den Nordstern oder die Andersartigkeit. So, und du kannst nicht einzigartig sein, wenn du nicht anders bist. Das ist das Erste, das was stimmt. Man verstehen muss. Das stimmt,
so rum auf jeden Fall.
So, und das heißt, dieses Andersartige als nämlich die eigenen Eigenheiten auch zu akzeptieren, dein Wesen erstmal anzunehmen, gilt es, deine Andersartigkeit wirklich anzuschauen und sie zu umarmen, wie du sagst. So, wer bin ich wirklich, ist in dieser Frage enthalten. Und in dieser Frage enthalten ist eben auch, was will denn in mir aus meinem Wesen herausgelebt werden? So, wenn wir nicht in dieser resonierenden Form sind, werden wir nie erkennen, was eigentlich für eine große Kraft uns mitgegeben worden ist. Und die liegt in dieser Andersartigkeit. Jetzt wollen wir ja gar nicht großartig anders sein wie alle anderen.
Eben.
Wir wollen ja dazugehören.
Ja. Genau.
Und dieses Dazugehören lässt uns schon relativ früh anfangen, Dinge abzulegen, die in uns sind, die besonders wären, die eine Ausprägung haben, die nur wir haben. So. Und wir wollen sie zum Teil gar nicht leben. Warum? Weil wir haben zwei Grundängste, die uns durchs ganze Leben lang begleiten. Und das, die eine Grundangst ist sozusagen nicht zu genügen und die andere Grundangst ist nicht geliebt zu werden. So, was tun wir alles im Leben nicht, und das wäre die nächste Fragestellung, um anderen zu genügen oder geliebt zu werden? Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel wir nicht tun. Also von unseren Fähigkeiten, Begabungen, die uns gegeben worden ist, in der Art und Weise, wie wir es machen, da gibt es so unglaublich viele. So, also was machen wir? Wir versuchen das zu verschließen, irgendwo zu parken, zu sagen, das waren Kindheitsträume, das waren irgendwie Verrücktereien, was auch immer. Und genau diesen Teil wieder auf die Spur zu gehen und zu sagen, was mache ich eigentlich alles nicht, in Klammern aus meiner Überzeugung, dass ich nur dann genügen kann oder geliebt werde, wenn ich das halt nicht zeige oder es nicht vorbringe oder ich möchte nicht belächelt werden oder ich möchte sozusagen unbedingt Bestätigung erfahren, also mache ich das alles nicht. So. Und das ist riesig. Wenn du mit Menschen sprichst und sagst, jetzt hatte ich letztes Mal wieder ein Gespräch mit einer Juristin, die hervorragend junge Frau, hochintelligent, hat Jura studiert, weil das auch sehr vernünftig war. Es entspricht sozusagen auch der Idee des Elternhaus, das zu machen und zu tun. Und das ist alles gut, weil sie hat den Teil auch. Also diese Begabung ist auch da, dass sie Juristin ist heutzutage. Sie macht Familienrecht. Aber ich habe das Gespräch mit ihr über die Weihnachtstage und sie sagt zu mir, Peter, du, ich suche irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft machen will. Irgendwie ist das nicht meins. Was soll ich ihr denn jetzt sagen? Soll ich ihr sagen, du, also jetzt gesellschaftlich betrachtet, ist es super, was du machst. Ja? Status betrachtet, ist es super, was du machst und du kannst damit sicherlich ordentliches Gehalt verdienen und es wird auch gebraucht. Jetzt gucken wir mal an, wenn AI sozusagen noch weitergeht, wie lange das noch gebraucht wird. Aber es wird gebraucht, es steht doch alles gut im Lebenslauf, macht sich das gut. Soll ich ihr das sagen oder soll ich sagen, was hättest du denn sonst noch Lust? Und wenn mir jemand dann sowas erzählt wie, kannst du dir vorstellen, manchmal überlege ich mir, ob ich eine Kita machen soll. Aber das ist ja, da verdiene ich nicht das Geld. Und was heißt denn das? Oder ein Kaffee machen soll. Kaffee, ja, warum? Ja, aber mir macht es so Spaß, dieses Kuratieren, dieses Feinstoffliche. Mit Menschen vor allem. Ich will mit Menschen arbeiten. Ich will Menschen eine gute Atmosphäre schaffen, Leute zusammenbringen. Soll ich jetzt auf dieses Gespräch eingehen oder soll ich an der Stelle sagen, nee, mach das lieber mal nicht. So. Und diese Menschen haben alle bereits den Chip im Kopf, dass sie genügen wollen und dass sie geliebt werden wollen und sich nicht die Möglichkeit geben zu sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, wir ziehen das wirklich durch, wir machen das jetzt wirklich. Und darum finde ich das einer der größten Potenzialverhinderungen, die wir alle haben. Und das beginnt mit der Fragestellung, traue ich mich wirklich, meine Andersartigkeit erstmal anzuschauen und zu schauen, was da eigentlich für mich drin liegt.
Das ist ja der erste Schritt. Erstmal anschauen, noch gar nichts in dem Sinne unternehmen, etwas ändern, etwas machen, sondern erstmal anerkennen.
Genau.
Und das sind noch eine ganze Reihe von tollen Übungen. Ich erwähne hier nur noch mal eine, nämlich die biografische Tiefenbohrung, wo du sagst, wir betrachten unser Leben mal in den verschiedenen, von mir aus, Dekaden und gucken uns mal vielleicht auch prägende Ereignisse an und betrachten es eben nicht als als horizontale Linie, sondern als ein Übereinanderstapeln, wo sich ja auch die Erfahrung wie übereinander lagern, ja, genau. Die sich dadurch vielleicht verstärken. Vielleicht magst du noch ganz kurz was zu dieser Lebenslinie-Übung sagen, weil die finde ich wirklich, diese Tiefenbohrung finde ich wirklich ganz, ganz arg schön.
Genau, die Lebenslinie, die kennt man ja ansonsten, ist eine Übung im Horizontalen. Und ich habe gesagt, das Leben an sich ist ja aus meiner Sicht eine ewige Verfeinerung. So, idealerweise. Es gibt auch Lebenslinien, die zeigen eine Verrohung. So. Aber am Schluss ist es ein Erfahrungsraum. Und du hast gerade gesagt, am Schluss geht es ja auch darum, sich klarzumachen, dass das eine zum anderen führt.
Genau, und es überlagert man, sich.
Das ist, genau, dieses dorthin führen. Und was es eben auch schafft, ist, es schafft, wenn du es vertikal machst, also von unten nach oben steigen lässt, du fängst unten an mit der Fragestellung so, war ich da in meinem Feld? Wie war sozusagen meine Jugend? Oder wann war ich aus meinem Feld draußen? Wann habe ich das eben nicht so empfunden? Das ist alles eine reflektierende Resonanzübung. Und du malst die Punkte ein und schreibst dann eigentlich die Geschehnisse dazu und verbindest am Schluss diese Punkte mit einer Linie. Und das Erste, was Menschen feststellen, ist, dass keine Linie sich gleicht. Und dann sage ich immer, ja eben, also kann sich nicht gleichen. Warum? Ja, du bist ja auch anders als der andere. Und genauso wie sie anders ist, ist sie ja auch dann in diesem Sinne auch einzigartig. So. Und dann zu schauen, an welcher Stelle bewege ich mich einfach immer mehr in meinem Feld und welche Qualitäten bringt es ein. Das ist genau die andere Übung, aus dem Vergleich hinauszugehen und sich eigentlich nur mit sich selbst und dem Tag davor und dem Jahr davor zu vergleichen. Und die eigene Entwicklung zu sehen. Und wenn man die sieht und sich aus sich selbst heraus entwickelt, dann kommt da so eine Kraft, dann kommt auch so ein Stolz, da kommt auch so eine Freude auf. Vor allem, wenn man dann merkt, hey, ich bin immer mehr in meinem Feld. Und daraus entsteht der Unterschied. Und der Unterschied ist ja dann auch die Einzigartigkeit. Das ist die Abgrenzung. Also aus dieser Andersartigkeit wird irgendwann mein einzigartiges Leben vorausgesetzt. Ich habe sie ans Steuer gelassen. Ne?
Ich mache so eine ähnliche Übungen immer zum Jahresbeginn und ehrlicherweise mache ich es ja horizontal, aber das ist jetzt vielleicht auch nochmal, kann man nochmal anders betrachten, wo ich mir auch konkrete Ereignisse anschaue aus dem vergangenen Jahr, die mich sehr bewegt haben, Resonanz, ja, und zwar so gut im, sowohl im Guten wie auch im Nicht-so-Guten, um dann zu verstehen, was genau war es, was mich da so ins Schwingen gebracht hat, weil dann verstehe ich, was ist die Qualität dahinter. Ja, weil sonst würde ich vielleicht auf die Idee kommen und sagen, ich muss jetzt nur noch repetitiv ganz viel von diesen einzelnen Erlebnissen schaffen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, welche Qualität war es? Wofür steht das? Zum Ende unseres schönen Gesprächs. Ein bisschen, ich habe es schon angekündigt und ich glaube, das sind wir auch unseren Hörerinnen und Hörern schuldig. Nochmal so ein paar kleine Kiekserchen. Und zwar gibt es ja vielleicht Menschen, die sagen, ja, Peter, das ist, und ich greife jetzt mal gerade das Beispiel von der jungen Frau auf, der Juristin, das ist aber jetzt auch schon ein Privileg, sich mit solchen Fragen beschäftigen zu können. Müssen wir nicht auch trotzdem irgendwie schauen, wie wir unsere Existenz sichern? Und das ist ein berechtigter Punkt. Also ich meine, wir können ja nicht so tun, als würden wir im luftleeren Raum reden. Ganz konkret gefragt, was hast du denn der jungen Frau geraten oder hast du ihr nichts geraten oder hast du sie angeleitet, noch tiefer sich Fragen zu stellen? Ist denn das, die Suche nach dem Jörn, ist das ein Privileg oder würdest du sagen, das ist eine Menschenaufgabe?
Also ich glaube, es ist eine Menschenaufgabe. Im Orakel von Delphi, so sagt man, steht geschrieben, Knoti Seaton, erkenne dich selbst. Und wenn man die Umkehrung sozusagen von diesem Satz lesen würde, dann würde er heißen, sei du selbst, das ist dann der Auftrag. Und dieses Be heißt ja, sei es. Ja, es ist ja an der Stelle, sei es, also nichts ohne Be. Also das eine ist das Yon, du kennst deinen Nordstern, du kennst deine Bestimmung, du hast sozusagen eine Art von...
Das Kognitive oder auch
ja, fühlen? Also, ja. Nee, das ist eigentlich ein inneres Gefühl, was einen Ausdruck
ein
findet.
Ein inneres Gefühl. Mhm.
Was einen Ausdruck findet und was aber eine ganz zarte Pflanze ist. Also wenn du dein Yond erkannt hast, ist es kein Endpunkt, sondern der Startpunkt, es ins Leben zu bringen, es auch wirklich zu sein. Und da kommt eben die Aufgabe, mutig dazu zu stehen. Also Erfüllung wirst du nie erfahren, wenn du nicht mutig deinen Weg gehst. Das muss man verstehen. Das heißt, am Schluss beginnt Entwicklung immer an diesen Grenzen. Und erst durch diese Überwindung erfährst du am Schluss auch diese Erfüllung. Weil es füllt dich, wenn du aus diesem inneren Kern wächst. So. Und wenn du da an diesen Grenzen bleibst, wirst du das nicht erfahren und du wirst vielleicht ein ganz gutes oder schönes, mittelmäßiges Leben führen. Aber du wirst dir immer am Ende des Lebens die Frage stellen, warum habe ich das eigentlich nicht getan? Warum bin ich dem nicht mal zumindest nachgegangen? Insofern, glaube ich, ist es kein Privileg, sondern gerade in der heutigen Zeit, die uns vor allem auch die Endlichkeit unserer Leistungsfähigkeit aufzeigt. Ja, dass wir, wenn wir uns anschauen, wie stark die Amplitude werden wird, die jetzt durch AI in unser Leben kommt, die können wir uns ja gar nicht. Das kann sich keiner vorstellen.
Kann sich keiner vorstellen. Nein, das sprengt die Vorstellungskraft auf jeden Fall.
Ja, und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Wir drehen es jetzt um. Mhm. Wir versuchen, auf dem Platz mitzuhalten. Wir versuchen weiterhin auf diesen Plätzen, die nicht unsere sind, mitzuhalten. Und jetzt haben wir nicht nur den anderen, der auch eine gute Ausbildung hat oder was auch immer, der auch einen guten Lebenslauf geschrieben hat, einen guten Karrierepfad gemacht hat, sondern wir haben gegenüber AI. So, jetzt frage ich mich an der Stelle wirklich, nein, es ist an der Stelle also nicht etwas, was nice to have wäre oder ein Privileg, sich schön mal hinzusetzen, sondern ich glaube, es ist die ureigenste Aufgabe des Menschen, der übrigens auch AI geschaffen hat, sich zu fragen, was eigentlich in diesem unvorstellbaren Potenzialraum unserer Menschlichkeit und diesem inneren Wert der Menschen vorhanden ist und was jetzt gelebt werden möchte durch uns, um eigentlich zu einer neuen Welt auch beizutragen. Insofern glaube ich, dass es mehr denn je notwendig wird, Allgemeinplätze zu verlassen und sich genau dieser Frage zu widmen.
Kann zum Überlebensprinzip sogar werden, so wie du es schilderst.
Ja, und es hat auch damit was zu tun, weißt du, wir leben ja nicht isoliert, sondern jeder Mensch ist ja wiederum Einflussfaktor für viele Menschen um ihn herum. Und die Zufriedenheit einer, in Anführungszeichen, eines Vaters oder einer Mutter erlebt das Kind, und zwar sofort. Wenn die Eltern stimmig sind, dann habe ich ein stimmigeres Umfeld und kann mich anders entwickeln. Wenn ich sozusagen die ganze Zeit das Gefühl habe, du, denen geht es nicht gut, die können es zwar nicht benennen, die können es nicht ausdrücken und ist doch ganz okay alles, aber du merkst irgendwie leere Blicke, es ist irgendwie nicht da, dann ist es das Vorbild, das kriegst du mit. Ja, und das heißt, wie kann ich mich denn da entwickeln? Und das heißt, ein Yond eines Einzelnen kann auf das Yond des anderen einwirken. Also umso mehr ich mein Wesen bin, umso mehr kann ich den anderen inspirieren aus diesem authentischen Wesen heraus. Das heißt, mein gesamter Impuls, den ich setze, der ist auf einmal qualitativ wirksamer für alle um mich herum. Das ist der Unterschied. Also es geht nicht nur um dein Leben, es geht nicht nur um dein Leben, sondern wie du durch dein Leben sozusagen auch auf andere wirkst. So, und wenn du verstanden hast, dass du aus einer unglaublichen Fülle bestehst und aus dieser Fülle Großzüge geben kann, weil es ja immer voll ist, es ist ja immer alles da, dann nimmst du einen ganz anderen Anlauf, du bist ein vielgebender Mensch, du bist ein viel inspirierender Mensch und du veränderst damit einfach ganz unmittelbar deine Umgebung. Und darum ist es für mich eben kein Privileg, sondern wie du gesagt hast, eigentlich eine grundlegende Aufgabe für uns Menschen, jetzt in dieser Zeit, wo wir diese Entwicklung spüren, uns mit wirklich diesem Thema neu zu befassen.
Sehr schönes Plädoyer. Du appellierst die Fülle, die eigene innere Fülle zu erkennen. Und das ist sicherlich ja auch ein ganz, ganz positiver, öffnender Gedanke, Ich hatte es eben schon mal angekündigt, es gibt ja Menschen, die dann sagen, aber das ist doch eine totale Überbetonung des Einzelnen, wenn wir jetzt mal wieder auf Unternehmen am Ende unseres Gesprächs zurückkommen. Es ist ja eine Sache, wie ich auf mein Leben blicke, wie ich diese Aufgabe annehme, sozusagen mein Potenzial zu heben. Inwieweit bin ich da nicht in der Verstrickung, dass ich sage, in einem Unternehmen, wie kann das Unternehmen denn so auf den Einzelnen eingreifen, beziehungsweise sollte es überhaupt so einwirken auf den Einzelnen? Überschreiten wir damit nicht Grenzen dessen, was das Unternehmen tun soll? Also wir trennen jetzt schon ein bisschen, ja, was passiert auf der persönlichen Ebene, aber was bedeutet das denn im organisationalen Kontext?
Ich muss noch eine Sache vorweg schieben. Das eine ist ja, wenn du dein Jonf gefunden hast, dann darfst du es ja idealerweise voll und ganz sein. Das heißt, im Be es zu leben, und zwar in diesen Wirkungsdimensionen, Inhalt, Form und Haltung. Wenn du das machst, dann kannst du das Ganze noch verbinden mit einer Lebensvision. Und diese Lebensvision, die bezieht eigentlich das Kontextuelle, in dem du lebst, immer mit ein. So. Darum ist das Jont einmal formuliert zu haben, also wenn du sagst, du, ich habe meine Bestimmung, ich habe sozusagen meinen Sinn für mich erstmal an der Stelle formuliert, erfahre ihn aber erst nur durchs Leben, dann ist es trotzdem so, wie kann ich den authentisch verbinden mit einer Lebensvision. Und diese Lebensvision, die nimmt Einfluss auf alles um dich herum. Insofern ist es ein System, was eben nicht einmal formuliert ist und eine Zielstellung darstellt, sondern es ist das Thema, einen Wesenskern zu integrieren im Kontext der Möglichkeiten mit einer ziemlich klaren Richtung, nämlich dem Ideal der Zukunft, das ich ins Leben bringen will, durch mich. So, wenn du Persönlichkeiten siehst wie eine Greta Thunberg, ist es so, dass die Greta sozusagen ihre Andersartigkeit ist offensichtlich für uns. Sie hat es aber authentisch aktiviert und gelebt durch Inhalt, Form und Haltung. Wenn du diese Person anschaust, dann was war ihr Inhalt, können wir ganz klar sozusagen nachvollziehen. Wir können uns an der Stelle sozusagen ihre Form anschauen, wie sie es gemacht hat. Ganz einfach, hier ist meine Pappe, da steht drauf, Stop Climate Change. Und ihre Haltung war, es gibt nichts Wichtigeres, als mich jetzt hier hinzusetzen und friedlich auf diesen wahnsinnig wichtigen Impuls einzugehen, den ich jetzt zu setzen habe. Es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt nicht Schule, die wichtig ist. Nein, das ist das Wichtigste, was ich zu tun habe. So, ein Mensch, der das gefunden hat, hat so eine Wirkung, dass danach Fridays for Future rauskommt. Also wenn man sich fragt, was hat denn diese Dame sozusagen für eine Ausbildung gehabt? Was hat sie sozusagen sonst für Fähigkeiten gehabt? Wie viel Geld hat sie gehabt, um diese Kampagne zu machen? Würdest du alles sagen, zero, zero, zero. Und dieses authentische Wesen hat trotzdem so viel bewegen können. Wer das gut findet oder nicht, ist gar nicht meine Fragestellung. Sie ist auf jeden Fall über sich hinausgewachsen, weil sie den Mut hatte, es zu tun. Und ihre Vision ist es, es wirklich zu verändern, es wirklich zu stoppen. So. Und jetzt zurück zu dem Thema, wenn wir jeder Einzelne diese Möglichkeiten hat, und da gibt es zig Beispiele dafür, dass Menschen, die das so authentisch leben, wirklich Grenzen verschieben können, dann nimmt das Einfluss auf alles. Und wenn du jetzt sagst, als Organisation muss das jetzt jeder Einzelne in dieser Organisation leben, im Sinne von aufdoktriert, finde jetzt dein Jont und bring es ins Leben, natürlich nicht. Es ist an der Stelle.
Das war der Punkt, genau.
Es ist an der Stelle so, dass es die Organisation für sich selbst sein Jont definieren kann und durch das Be es selbst leben kann und aktivieren kann, idealerweise. Und dass Menschen, die Teil des Prozesses sind, vielleicht sogar ein ähnliches Jont haben. Weil wir haben festgestellt, dass wenn du persönliche Werte mit den Werten der Organisation übereinander legst und Menschen schon länger da sind, dann hat es eine hohe Kohärenz.
Kohärenz, ja. Nee, mir ging es vor allen Dingen darum zu sagen, wer ist denn jetzt sozusagen in der Verantwortung? Also müssen jetzt die Organisationen dafür sorgen, dass jeder Einzelne in der Lage ist, sein Jont zu finden? Oder würde man sagen, wir sind vor allen Dingen in der Organisation erstmal aufgefordert, unser Jont zu finden? öffnen vielleicht Räume dafür, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich auf die eigene Suche zu begeben, aber nicht sozusagen das Thema, die Verantwortung auf die Schultern des Einzelnen zu überführen. Das war nämlich der Punkt.
Absolut, weißt du?
Weil
richtig.
Man kann das ja, genau. Man kann ja so ein bisschen die Wucht der Verantwortung dem Einzelnen überstülpen und das als psychologisches Thema abtun und sagen, ja, sind wir als Organisation raus, musst du selbst dich drum kümmern. Mhm. Ja? Genau. Oder und hier hast du es ja nochmal schön auseinanderklamüsert gesagt, okay, es gibt das Jon für das Unternehmen, dafür sind die Organisationen verantwortlich. Was das eigene Jon, das können wir nicht diktieren. Das wäre ja absurd. Ja?
Absurd. Und ich glaube, genau der Punkt, was passiert oder was, wo ich einfach immer die Chance entdecke, ist, wenn du so einen Prozess gemacht hast, da sitzt ein Mensch drin und wenn wir dann bei dem Thema der Implementierung sind im BI, also dieses Zielbild wieder zu aktivieren, diesen Nordstern wieder zu aktivieren, dann machen wir den Prozess genauso, wie den die erste Runde erlebt hat. Das heißt, es ist immer eine Inner Experience. Und wenn du diese Inner Experience machst, passiert eins, dass du dir natürlich automatisch die Frage stellst, ja, was ist denn mein Jon? So, das heißt, du kriegst Lust darauf, darüber nachzudenken. Und ich weise natürlich auch darauf hin, was heißt denn sozusagen, was sind die einzelnen Bausteine auch für dich? Das heißt, es ist ein Teil des Workshops, dass ich immer wieder darauf verweise, dass wir als Führung sozusagen die Fähigkeit der Inspiration besitzen müssen. Und das hat damit was zu tun, wenn wir halt unser Jon kennen. So, jetzt ist die nächste Frage, ja, wie finde ich mein Jon? Und in diesem Moment verweise ich dann gerne auch einfach auf mein Buch. So.
Ja.
Weil da stehen ganz viele schöne Dinge drin und es ist wie eine, es ist eben nicht so eine Anleitung, sondern es ist vielmehr.
Es ist eine Reise.
Eine Reise. Es ist, es ist am Schluss letzten Endes eine Einladung, sich wirklich mit sich und seinem Wesen nochmal ganz neu zu befassen.
Ja, und das hast du wunderbar zusammengefasst. Wir sind gestartet mit den Unternehmen, mit den Marken, mit dem holistischen Entwickeln und Betrachten von Marken und wir sind sehr schnell beim Individuum gelandet, bei der Entwicklung des eigenen Selbst, dessen, was in uns angelegt ist, das zum Leben zu bringen, zum Schwingen vor allen Dingen und haben viel über das Jon gesprochen. Vielen Dank, dass du uns in diese Welt eingeführt hast, lieber Peter. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und ich freue mich jetzt schon wieder, wenn du das nächste Mal bei Good Work bist.
Oh,
vielen Dank, lieber Peter.
Schön. Vielen Dank, Jule, und danke für deine schönen Fragen.
Wir erinnern uns nicht an das, was Menschen vielleicht gesagt haben, vielleicht nicht mal das, was als messbares Ergebnis aus einem Gespräch hervorgegangen ist, sondern wir erinnern uns daran, welches Gefühl dieser Mensch in uns erzeugt hat oder dieses Gespräch. Und dieses Gefühl trägt viel länger als die Inhalte dessen, was wir besprochen, vielleicht festgehalten, vielleicht vereinbart haben. Und in diesem Sinne würde ich euch herzlich gerne einladen, haltet die Augen offen, die Ohren offen für Begegnungen, die ihr jetzt gerade in dieser Woche habt. Was bleibt euch in Erinnerung? Und schaut doch mal zurück, welche Gefühle, welche Begegnungen bleiben bei euch emotional besonders in Erinnerung. Diesen Gedanken nehme ich mal mindestens mit. Es war ein sehr tiefes Gespräch, wie immer, wenn man Peter Martin persönlich trifft. Er ist ein Tiefschürfer, ein nachdenklicher Mensch, ein Ästhet, der nicht nur Ästhet in der Sprache ist, sondern auch in den haptischen Dingen und wirklich alles andere als oberflächlich. Und von daher hoffe ich, dass ihr das Gespräch genauso genossen habt wie ich. Holt euch das Buch, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten, ihr wisst schon, euer Job. Ein paar Sternchen für Good Work. Schaltet wieder ein nächste Woche, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.